On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Epische Finals in den beiden Handball-Bundesligen, ein vielleicht noch epischeres Herrenfinale bei der French Open liegt hinter uns und Cristiano Ronaldo schlägt nicht nur endlich mal Deutschland, sondern gewinnt auch die Nations League. Das alles und noch viel mehr in Folge 281 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren Dienstagmorgen an David. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Inzwischen haben wir uns dann doch mal wieder zu zweit hier in unserem Channel zusammengefunden, um zu zweit den klassischen Wochenrückblick aufzunehmen. Inzwischen sind wir aber auch beide verschnupft, von daher entschuldigen wir im Vorfeld schon mal alles, was in dieser Folge passiert. Müssen aber natürlich sprechen über all das, was in der vergangenen Sportwoche passiert ist. Du hast die großen Events schon angesprochen. Es gibt aber auch noch viele Dinge, die man sonst so gar nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel die Europameisterschaften im Synchronschwimmen oder die ein oder andere Medaille für Deutschland in der rhythmischen Sportgymnastik. Also wir sind heute wirklich mit allem gut aufgestellt und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, müssen aber gleich noch was nachtragen. Du hast mit Cristiano Ronaldo aufgehört. Ich sag mal so, der Cristiano Ronaldo unseres Tippspiels aus der Bundesliga-Saison, da müssen wir noch mal nachtragen, denn das haben wir in unserem Saisonrückblick mit David Müller nicht erwähnt. Das soll an dieser Stelle natürlich nicht zu kurz kommen, weil nämlich ein Amine gewonnen hat bei uns bei On The Pitch Bully. Es waren insgesamt 23 Leute in diesem Tippspiel. Ich sag mal so, ja, so 15 haben die ganze Saison durchgetippt. Erstmal ganz großes Danke dafür und am Ende erfolgreich war Chelsea FC. Der liebe Bernd, beste Grüße. 430 Punkte, Delta 724 dahinter mit 408, dann kommt Marcel, in diesem Podcast auch bekannt, Dritter geworden, meine Wenigkeit, hat am letzten Spieltag noch zwei Plätze verloren und ist auf Platz 5 abgerutscht, Benny, stabiler Siebter mittendrin, da kann man doch mit zufrieden sein.
Ist in Ordnung, ja, im oberen im Mittelfeld dabei, besser als nichts, würde ich sagen.
Ja, genau so ist es. Genau die Mitte heißt bei Benny oberes Mittelfeld, das ist genau die mentale Einstellung, die wir brauchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Sportevents und da kann ich ganz kurz mal einen Tipp abgeben für alle hessischen Reitfans, die werden das sowieso kennen, aber ich war gestern das erste Mal da, deswegen ganz große Empfehlung an das Pfingstreitturnier in Wiesbaden. Total tolle Kulisse im Schlosspark in Biebrich, da die Pferde sowohl in der Dressur als auch im Springreiten und übers ganze Wochenende verteilt, ja immer rund um Pfingsten, auch in der Vielseitigkeit und ja, im Geländeritt zu sehen, Voltigieren gibt es auch mit dabei. Also das ist wirklich total cool. Und was habe ich gestern gesagt? Ein Freiluft-Familienfest und Get-Together der Reitsportszene. Also klar hast du da alle Leute, die total intuit sind, aber eben auch so ein Junge, der das erste Mal da war, gar keine Ahnung von nichts hat und gestern zu mir meinte, ja, keine Ahnung, ich glaube, das, wo ich hier gerade stehe, das heißt Dressur, aber ich glaube, Springreiten ist interessanter, da passiert mehr, da verstehe ich mehr. Aber das war große Empfehlung. Hast du da schon mal was von gehört?
Von diesem Event in Biebrich? Genau jetzt eigentlich nicht, aber die Bilder sahen sehr, 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 sehr lauschig aus, muss ich sagen, da vor dem Schloss oder was das da ist. Das sah wirklich sehr, sehr nett aus. Ich war ja tatsächlich auch schon mal, durfte schon mal in, wo waren das nochmal? Ich glaube, das war in Nörten-Hardenberg, wo ich damals in der Zeit von Göttingen dann mal ein Springreit-Event mir anschauen durfte. Und ja, ich glaube, diese Orte, wo diese Events stattfinden, sind wirklich unterbewertet und teilweise wirklich, wirklich schön. Aber ja, so viel vielleicht mit einer Sportart, mit der wir uns nicht ganz so gut auskennen.
Ja, diese Woche übrigens deutsche Meisterschaften und der, die das CHIO in Aachen steht natürlich auch bald der, an. Die aber das. Genau, richtig. Wir machen weiter mit einer Sportart, die uns sehr, sehr am Herzen liegt, aber gerade etwas Ruhe hat. Der Sommer-Grand Prix lässt auf sich warten, aber die Tumulte rund um die Anzugsskandale im Skispringen, Benny, die lassen uns so schnell nicht in Ruhe. Nee. Hat die Kollegin von 200 Inside Ski Jumping sogar schon zu einer Sonderfolge bewegt. Grüße.
Oh, das habe ich sogar gar nicht mitbekommen. Aber ja, es gibt ja tatsächlich eine sehr wichtige Regeländerung, was diese Skandale betrifft. Denn künftig ja, soll eben nicht nur eine Person an der Schanze das Material kontrollieren, der Sportler, sondern zwei. Das heißt, es gibt zwei neue Chefkontrolleure, einmal der Ex-Sprungrichter Christian Winkler und Matthias Havel, ehemaliger Skispringer. Sie folgen eben auf Christian Kathol, der sich hauptsächlich um diesen Job gekümmert hat. Und die eigentlich spannende Regeländerung ist aber, dass es nun ein Kartensystem gibt. Das heißt, gelbe Karte, rote Karte, wie in vielen anderen Sportarten, eher in Teamsportarten vielleicht. Eine gelbe Karte soll es ab nun für eine Disqualifikation beim Springen geben, eben als Warnung. Und rot soll es dann heißen, wenn bei einer erneuten Verwarnung. Und da bedeutet es dann ein Weltcup-Wochenende Sperrung. Das ist natürlich hart, das ist wirklich, ja, ich denke, radikal, aber das ist wahrscheinlich richtig. Auf jeden Fall würde man wahrscheinlich auch so etwas wie dem Spekulieren auf den Anzug dann doch auch ein bisschen Einhalt gebieten und will da so ein bisschen, ja, auf jeden Fall ein bisschen härter rangehen nach diesem norwegischen Skandal. Im Januar war das ja, glaube ich, absolut verständlich. Ich bin gespannt, wie es in der Praxis aussieht, weil ich meine, es ist natürlich auch ein riesen Unterschied, ob man jetzt ein Weltcup-Wochenende übrigens mit, was weiß ich, drei Springen verpasst oder ein Weltcup-Wochenende, wo du nur einen Einzelspringen verpasst.
Ja, also klingt im Prinzip erstmal nach einer guten Entwicklung. Klar gibt es dann auch wieder die Fälle, wo Leute mutmaßlich zu Unrecht dann bezichtigt werden. Erstmal muss das Ganze abgesegnet werden. Noch sind es norwegische Medienberichte, aber es sind ja auch norwegische Medienberichte. Gucken wir mal, die haben natürlich auch ein besonderes Interesse. Also kann ja in beide Richtungen gehen. Muss ja jetzt nicht nur entschärfend sein, was da bei der Heim-WM passiert ist, aber es wirkt eben nach. Deswegen sind wir gespannt, was da Matthias Hafele und Jürgen Winkler, Christians gibt es dann glaube ich nicht mehr, aber es waren ja jetzt auch schon zwei, einer oben, einer unten. Von der Anzahl her ändert sich da vielleicht gar nicht mehr allzu viel, aber es sind eben zwei, die hauptsächlich den Hut aufhaben sollen. Wir schauen es uns an und dann machen wir den Sprung vom Wintersport zum Tischtennis und da kann man es eigentlich gar nicht groß genug machen. Benni, an diesem Wochenende endet eine Ära, endet eine epische Karriere. Du kannst Worte wählen, so groß sie sein mögen, sie sind immer noch zu klein.
Ja, also wir reden hier über einen 44-jährigen Tischtennisspieler. 29 Jahre davon hat er in der Bundesliga verbracht. 29 Jahre, 20 Weltmeisterschaften hat er gespielt, 20 Europameisterschaften allein im Einzel, Doppel oder mit Mannschaft. Und viermal war er die Nummer 1 der Welt. Timo Boll beendet jetzt tatsächlich seine unfassbare Karriere. Wir hatten ja in den letzten Wochen schon immer mal wieder den Namen erwähnt, dass es bald soweit ist. Jetzt steht aber tatsächlich in dieser Woche sein allerletzter Auftritt an, nämlich in den Bundesliga-Playoff-Finale gegen den Pokalsieger TTF Ochsenhausen. Um 13 Uhr am Sonntag könnt ihr das Spiel verfolgen. Läuft auch auf Dein. Also man kann tatsächlich, was sehr, sehr schön ist, jetzt auch diesen letzten Auftritt von Timo Boll sich auch nochmal live anschauen. Und ja, dann geht eben ein ganz, ganz großer. Er hat ja auch selbst gesagt, ich spiele Tischtennis, seitdem ich 3 oder 4 bin und mache das profimäßig, seit ich 15 oder 16 bin. Wenn man keinen anderen Lebensstil kennt, hat man natürlich Angst vor dem Moment, an dem es heißt, jetzt ist damit Schluss. Aber jetzt ist eben Schluss. Und Timo Boll wird sich anderen Aufgaben widmen. Wir sind gespannt, was da so kommt.
Ja, Dirk Nowitzki hat sich auch angekündigt. Prominente Zuschauer also für das letzte Spiel. Hat sich jetzt das French Open-Finale angeguckt und jetzt das Karrierefinale von Timo Boll. Das sind doch auch mal sehr sehenswerte Dinge, die sich der Herr Nowitzki da anguckt. Ja, Timo Boll, wünschen wir alles Gute. Auch, dass der BVB dann wieder bergauf geht, da wird er ja unter anderem sicherlich das ein oder andere Spiel noch intensiver verfolgen als ohnehin schon. An dem Wochenende waren übrigens auch deutsche Meisterschaften im Tischtennis. Annette Kaufmann hat hier den Titel bei den Damen verteidigt. Kai Stumper hat sich bei den Herren den Titel gesichert. Und dann machen wir weiter beim Schwimmen, denn da gab es mal wieder einen Weltrekord von Summer McIntosh. Der Kicker schreibt, sie hat den Weltrekord über 400 Meter Freistil geknackt, den über die Lakendistanz. 400 Meter hat sie übrigens schon. Die dreimalige Olympiasiegerin schlug bei den kanadischen Trials nach 3 Minuten 45 Sekunden und 18 Minuten an. Oder 18 Millisekunden an. Damit unterbot die 18-Jährige, die bisherige Bestmarke von Ariane Titmus aus Australien, die über eine Sekunde länger gebraucht hat vor 2 Jahren. Außerdem, Benni, und das haben die wenigsten mitbekommen, ist gerade Synchronschwimm-EM. Und das tatsächlich sehr, sehr erfolgreich, denn Clara Bleier und Amelie Blumenthal-Harz haben dem deutschen Team die erste EM-Medaille im Duett seit, Achtung, 42 Jahren beschert. Die beiden Bochumerinnen holten bei den Europameisterschaften auf Madeira Bronze. Und damit noch nicht genug. Clara Bleier, Teil dieses Duos, hat sich auch noch zur Europameisterin im Solo gekürt. Gratulation dazu. Der WDR schreibt, die 21-Jährige aus Bochum setzte sich auf Madeira vor der Italienerin Enrica Piccoli und Iris Tio aus Spanien durch. Für Bleier war es der größte Erfolg ihrer Karriere, letztes Jahr Vize-Europameisterin geworden.
Ja, so ist es. Und es gibt tatsächlich auch sehr, sehr gute Neuigkeiten aus der rhythmischen Sportgymnastik, auch eine Sportart, die nicht allzu oft in diesem Podcast stattfindet, ehrlicherweise. Aber naja, gut, wenn natürlich die Olympiasiegerin Daya Fafolomeev, die auch Sportlerin des Jahres ist, sich zeigt und das sogar bei den Europameisterschaften dann wieder für den Titel reicht. Darüber müssen wir natürlich berichten. Insbesondere, hast du diesen Ausschnitt zufällig gesehen, wo dann nach ihrer Siegerehrung plötzlich das Fliegerlied kam?
Wirklich? Ja, ich sag doch, also Estland, Tallinn ist einfach ein schönes Land.
Ist einfach schön, ne?
Die singende Revolution, eine Stunde History, beste Grüße, es ist einfach wunderbar.
Ja.
Die dürfen alles spielen.
Aber ich schätze mal, Fafolomeev hat sich nicht beschwert über den Text, heute ist so ein schöner Tag, weil der Tag war auf jeden Fall sehr schön für sie. Ja, ein Tag nach Rang 3 übrigens im Mehrkampf. Übrigens auch sie ist 18 Jahre alt. War dann eben am nächsten Tag nicht zu schlagen. Außerdem auch eine weitere Deutsche mit Anastasia Simakova aus Schmieden im Finale mit dem Ball Platz 2 und hat sich Silber gesichert. Also auch diese rhythmische Sportgymnastik, die Europameisterschaft verlief bisher wirklich sehr, sehr erfolgreich aus deutscher Sicht. Besser war übrigens da nur Stiljana Nikolova, die auch 20 ist. Also eine Sportart, die offensichtlich von sehr, sehr jungen Athletinnen geprägt ist.
Genau, so sieht's aus. Und davon müssen wir uns jetzt erstmal erholen, von diesen Schlagzeilen, die man sonst vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Aber da muss man natürlich erst recht verarbeiten. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ihr noch vieles in den Knochen stecken habt vom Wochenende. Unter anderem das Wahnsinnsfinale, sowohl in der Handball-Bundesliga als auch in der zweiten Handball-Bundesliga. Und das French Open-Finale sowieso. Über genau das sprechen wir nach einer kurzen Pause. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Handball, Radsport und Tennis in diesem Take, Benny. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Samstag, 18 Uhr, ich habe meinen Fernseher angeschrien wie sonst noch nie und schon gar nicht, wenn man zweite Handball-Bundesliga guckt. Aber was für ein Finish und was für ein Krimi am Ende, sowohl im Tabellenkeller als auch in der Tabellenspitze. Wir sprechen gleich natürlich auch noch über das Oberhaus, müssen aber natürlich kurz aus hessischer Sicht festhalten, dass der TV Hüttenberg leider haarscharf am Aufstieg vorbeigeschrammt ist. Im Fernduell am Ende gegen Minden, die haben in Ferndorf gespielt, sind die Ferndorfer zwischenzeitlich 5 Tore vor. Minden gewinnt am Ende auswärts mit einem Tor Vorsprung und ja, Hüttenberg, das ist tatsächlich das Bittere, verliert am Ende mit 2 Toren in Ludwigshafen. Und genau dieser Sieg sorgt eben dafür, dass die Eulen selbst in der allerletzten Sekunde dem Abstieg von der Schippe springen. Das ist nur eins von zahlreichen Partien gewesen, in denen es um richtig was ging. Denn auch Lübbecke, Essen und Ferndorf selbst, die ja gegen Minden verloren haben, ja, für die ging es auch gegen den Abstieg. Am Ende trifft es Hamm-Westfalen, die mit Konstanz jetzt runtergehen und Minden steigt mit dem BHC auf. Tragisch für die Hessen und was für ein episches Finale. Nicht nur da.
Ja, absolut. Also, ja, das Wahnsinnige unten im Tabellenkeller, wenn du dir da mal anschaust, wie es da stand, ist ja, also, guck mal, wie das da alles ist.
Brauchen sich die Schalker nicht beschweren.
Also, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Punkte. Da denkt man, die Eulen aus Ludwigshafen.
Ludwigshafen.
Die waren schon sicher, aber nein, waren sie nicht. Also die haben den Sieg genauso gebraucht. Da ging es für beide Mannschaften echt um was. Hüttenberg am Ende, ja, kann sich eben dann eben nicht noch auf diesen zweiten Platz vorschieben. Ja, und deswegen sehen wir Minden nächstes Jahr wieder in Liga 1. Und der Bergische HC, ich denke, zwei Traditionsteams, die wir ja auch schon regelmäßig in der ersten Liga gesehen haben. Aber ich denke, David, wir gehen einfach mal in die erste Liga, denn wir haben einen neuen Meister. Und das sind tatsächlich die Füchse aus Berlin, die sich die erste Meisterschaft sichern, auswärts in einer Partie gegen die Rhein-Neckar-Löwen, die sich lange Zeit sehr, 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 sehr stark präsentieren und die Partie eng behalten, sogar die Partie in der Hand halten. Aber am Ende sind es eben diese unfassbaren Füchse mit 38 zu 33 auswärts, die sich den Meistertitel jetzt endgültig schnappen. Es war klar vor dem Spieltag, sie brauchen nur einen Sieg. Sie müssen nicht mehr auf Melsungen, nicht mehr auf Magdeburg schauen, auch wenn diese beiden Teams gewonnen haben. Magdeburg gegen Bietigheim auswärts, die ja schon abgestiegen sind, und Melsungen eben gegen Potsdam ebenso. Ich denke, David, andere Worte haben wir dafür, glaube ich, nicht. Als Hut ab, Füchse Berlin. Ich habe ja diese Partie gesehen, die dann auch nochmal faktisch der Beginn des Anfangs vom Ende waren. Dieses Spiel gegen die MT Melsungen, es war eine Machtdemonstration vor dem Herrn. Gitzel mit 15 Toren in dieser Partie. Ich habe noch nie so eine Performance von einem Handballspieler live vor Ort gesehen. Und wer so einen Spieler in den eigenen Reihen hat, da hat selbst Timo Kastening nach der Partie nur sagen können von der MT Melsungen, ich habe keine Mannschaft gesehen, die in dieser Saison so gut ist, und alles irgendwie logisch.
Ja, die lagen dann 40 Minuten hinten am Ende. Es wurde ja so oder so emotional. Am Ende haben die Füchse gejubelt, aber es war ja auch ein besonderer Tag für die Rhein-Neckar-Löwen, die ohne Krötzky und Heimann an den Start gegangen sind. Denn unter anderem wurde ja mit Juri Knorr nur einer von zahlreichen Abgängern verabschiedet. Und da wollte man natürlich das Ganze auch mit einem Sieg machen, hat am Ende nicht funktioniert. Und ja, die Füchse haben sich zurückgemeldet, haben das Ding gedreht und am Ende sich selbst zum Meister gekrönt. Ein Unentschieden hätte gereicht, und so ist es ja die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Du hast es erzählt, Juri Knorr treffenderweise macht das letzte Tor, geht ja jetzt aus der Bundesliga raus. Erstmal das schade, aber wir wünschen alles Gute und für die Füchse mehr als verdient. Und auf der anderen Seite, Benni, du hast es eben schon angerissen mit dem Topspiel, bei dem du vor Ort warst. Es ist auch die beste Bundesliga-Saison in der Vereinsgeschichte für die MT Melsungen.
So ist es.
Und irgendwie geht's so ganz aus unserem Herzen nicht raus, dass wir doch wieder betrüblich sind. Und die Insta-Kommentare in den letzten Wochen haben das Übrige getan, klar. Auch die Fans, wenn man die jetzt gefragt hat in den letzten Tagen bei der MT, es war eine verdammt geile Saison, aber so dieser Push vielleicht, in Berlin das European League Final Four, in Hamburg das European League Final Four zu ziehen, in anderer Weise, hätte vielleicht auch nochmal ein bisschen Auswirkungen auf die Liga gehabt. So steht fest, Berlin und Magdeburg gehen in die Champions League und die European League wird in der kommenden Saison das Zuhause sein für Melsungen, Kiel, Flensburg und Hannover. Im Tabellenkeller, da war es ja auch noch spannend, halten Erlangen und Stuttgart die Klasse. Wetzlar muss auf jeden Fall nächste Saison nachlegen. Nur Platz 14, am Ende 2 Punkte vor dem Abstiegsplatz, der jetzt an Bietigheim geht. Damit gehen beide direkten Aufsteiger aus der letzten Saison wieder runter. Und die Melsunger dürfen, glaube ich, trotzdem nicht, wie sagt man immer so schön, bewusst falsch den Sand in den Kopf stecken.
So ist es. Nein, es ist eine gute Saison. Auch wenn es am Ende sehr, sehr ärgerlich gelaufen ist. Und ja, irgendwie gönne ich es dieser Mannschaft der Füchse auch, die eben, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, finanziell ja eigentlich sogar andere oder nur niedrigere Möglichkeiten hat als die MT aus Melsungen, die ja durchaus sehr finanziell stark auch gefördert wird. Und ja, die Füchse ebenso eine tolle Geschichte, weil, wie gesagt, erste Meisterschaft auch für sie eine. Ja, es ist am Ende gut, jedenfalls für die Handball-Bundesliga und für die nächsten Jahre, dass es eben nicht Magdeburg wird, sondern die Füchse.
Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall auch noch ein großes Lob werden, denke ich, an den TSV Eisenach. Ist ja bei uns auch nicht so weit weg.
Ja.
Und da muss man tatsächlich sagen, Eisenach stellt in dieser Bundesliga-Tabelle für mich genau den Bruch dar zwischen den klassischen Bundesligisten wie Gummersbach, Lemgo, Rhein-Neckar-Löwen, Hamburg und den, sagen wir mal, fluktuide agierenden Bundesliga-Teams. Göppingen, Leipzig, Wetzlar, Erlangen. Und genau dazwischen steht Eisenach. Am letzten Spieltag habe ich nochmal richtig stark behauptet, in der Wunderino-Arena zu Kiel. Nur 35-36 verloren, harter Kampf, Patrick Wienzeks Abschied richtig schwer gemacht. Der verabschiedet wurde natürlich beim THW, aber da gab es auch einen Schockmoment, denn der 33-jährige Kreisläufer Hendrik Pekeler hat sich da eine schwere Verletzung zugezogen, wohl Achillessehne in dem linken Bein gerissen. Gucken wir nochmal drauf, MRT-Untersuchung kommt jetzt erst in den nächsten Tagen. Es wäre die zweite Achillessehnenrissverletzung, hat er schon mal vor 3 Jahren gehabt, da war es ein Jahr Pause. Drück mal die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Auf der anderen Seite ist dann die Möglichkeit, dass Patrick Wienzek vielleicht dann doch noch ein paar Spiele dranhängt. Vielleicht nicht bis ins Lichtleinalter, aber zumindest so ein bisschen was darf er dann noch spielen. Und die Saison ist ja auch noch nicht rum, Benni. Am Wochenende wartet ja noch so ein großes Event auf uns im Handball.
Ja, ganz genau, denn das Event, das steht ja noch an, nämlich die Champions League findet jetzt auch ihr Ende am nächsten Wochenende. Da können wir uns auch auf ein packendes Ende freuen und dann gehen wir tatsächlich auch beim Handball in die Sommerpause. Also es wird Stück für Stück gerade ein bisschen ruhiger, ne?
Ja, das kann man wohl sagen. Und ein mögliches deutsches Finale sehen wir auch noch. Die Partien fürs Final Four sind Füchse Berlin gegen NRN BC Nantes und Barcelona gegen Magdeburg, also möglicherweise Füchse gegen SCM. Wir lassen uns überraschen. So, jetzt haben wir viel über Handball gesprochen, machen wir schnell weiter mit dem anderen und kommen dann natürlich auch gleich zum Tennis, nur ganz kurz. Das Kriterium du Dauphiné, eines der wichtigsten Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, ist gestartet und das war ein wahrhaftes Spektakel schon auf der allerersten Etappe. Da muss man tatsächlich sagen, das gibt's eigentlich gar nicht, was da passiert ist. Auf der ersten Etappe unter anderem ja gleich Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel gegenseitig um den Ziel oder um den Sieg auf einer eigentlichen Sprinter-Etappe gekämpft. Am Ende hat Pogacar das gelbe Trikot übergestreift. Auf der zweiten Etappe hat Jonathan Milan ihn was jetzt abgeluxt. Aber auf jeden Fall ist es ein ganz guter Gradmesser, schon die großen Namen mal zusammen bei einem Rennen zu sehen. Das wird also diese Woche weiter begleiten. Und im Bahnrad kann ich vermelden, dass Emma Hinze, nachdem sie sich nach Olympia letztes Jahr in Paris erstmal so eine Auszeit genommen hat, WM und EM verpasst hatte, jetzt sich so langsam zurückmeldet. Im Bahnradzirkus. Und jetzt haben uns eben schon einmal die Worte gefehlt, Benni. Jetzt werden uns nochmal die Worte fehlen. Was für ein episches Finale der French Open in Paris. Wir regen uns noch nicht über die Becker-Rittner-Zverev-Diskussion auf, sondern feiern erstmal Carlos Alcaraz und den Rückkehrer, Jannik Sinner. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Carlos Alcaraz gewinnt die French Open, wehrt 3 Matchbälle ab und sorgt am Ende in einem epischen 5-Satz-Match für die Niederlage von Jannik Sinner.
5 Stunden 30 geben es sich diese beiden, kann man durchaus sagen, wahrscheinlich die beiden besten Spieler der Welt aktuell, ist mal so richtig. Und für Carlos Alcaraz ist es am Ende der erste Sieg nach 0-2 Satzrückstand, wo er dann tatsächlich 3-2 noch gewinnt, seiner Laufbahn. Das ist echt Wahnsinn. Du hast schon gesagt, die 3 Matchbälle, die Jannik Sinner bekam, alle konnte Alcaraz abwehren und am Ende gewinnt Alcaraz eben auch verdient dieses Finale. Es war ja ein wirklich denkwürdiger Abend, eine richtige Schlacht, eine Intensivschlacht. Wenn du diese Bilder gesehen hast auch, Alcaraz konnte kaum die Trophäe nach diesem Kraftakt hochstemmen nach diesem Spiel. Da hast du halt auch gesehen, was das für eine Energie ist, die da reingeflossen ist. Und 5,5 Stunden am Stück, unfassbar. Solche Sachen gibt es eben wirklich nur im Tennis. Und ja, auf solche Matches freuen wir uns ja auch, weil wenn da die Nummer 1 auf die Nummer 2 der Welt trifft und die beiden es sich so sehr geben, wow, also ein absolutes Hammer-Match.
Jannik Sinner verpasst den Triple. Er hat die letzten beiden Grand Slams beide gewonnen, die US Open und die Australian Open. Das funktioniert jetzt nicht im dritten Anlauf, aber Wimbledon ist ja gar nicht mehr so lange hin. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Auge drauf werfen. Werden wir natürlich auch, aber erstmal Hut ab vor dieser sensationellen Leistung. Und jetzt müssen wir natürlich aber auch noch darüber sprechen, was jetzt rund um Sascha Zverev passiert ist. Der ist gegen Novak Djokovic ausgeschieden, aber wir sprechen erstmal über Zverev und machen dann die weiteren Ergebnisse. Ja. So, Zverev ist gegen Novak Djokovic ausgeschieden und das Ganze im Viertelfinale mit 6-4. Den ersten Satz hat er noch gewonnen, 3-6, 2-6, 4-6. Am Ende setzt sich der Serbe durch und jetzt gibt es so ein bisschen Kritik, unter anderem von Barbara Rittner und von Boris Becker, den beiden Eurosport-Experten, geht unter anderem darum, dass man ja so ein bisschen fordert, dass unter anderem Vater Zverev sich aus der Trainerrolle zurückzieht, mal ein neuer Input außerhalb von Mischa auch mit reinkommt. Wer da sein könnte, weiß ich nicht, vielleicht Boris Becker, aber sag mal so, Sascha Zverev jetzt das erste Mal seit 2019 in Stuttgart nach dem Golfspielen wieder am Start gewesen und jetzt hat er sich zurückgemeldet verbal, Benni.
Ja, genau, hat da auf jeden Fall die Kritik stabil abgeschmettert, hat gesagt, wenn es bei mir gut läuft, mache ich immer alles richtig, wenn es bei mir schlecht läuft, sind immer alle sehr, sehr schlau, da gehört Boris leider dazu. Da gehört auch eine Barbara Rittner dazu, die weiß, die was weiß ich warum so viel Meinung hat zu meiner Karriere. Die hat nie auf dem Niveau Tennis gespielt, ihre Meinung nehme ich erstens nicht ernst und zweitens hat sie eine falsche Meinung in meinen Augen, Zitat Ende. Also ein typischer Zverev, könnte man meinen. Ein typischer, hochemotionalisierter Zverev nach einer Partie gegen den Joker, der eine gute Partie zeigte. Aber ja, solche Matches, wenn du zu den Titelsiegern zählen willst und wenn du zu den Grand Slam, wenn du einen Grand Slam gewinnen willst, dann musst du eben solche Gegner schlagen. Und da war er dann eben auch wieder eine Ecke entfernt. Und ja, Wahnsinn, da dann auch tatsächlich die Experten so anzugehen, die da ihren Job erfüllen. Aber es wundert mich nicht. Er macht sich einfach Woche für Woche mehr zu einem, ja, Unsympathen, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Wenn nach jedem Masters-Turnier eine neue Ausrede gefunden wird, ob er jetzt 30 Mal in der Nacht sich übergeben musste oder die Bälle Kinderbälle seien oder es zu warm sei oder wie auch immer. Du kannst es mittlerweile an drei Händen aufzählen. Und das fand ich jetzt auch besonders krass, weil hier gerade Barbara Rittner nochmal so extrem angegangen wurde.
Ja, absolut. Da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Takte drüber zu sprechen haben in den kommenden Wochen. Dann lass uns kurz darüber sprechen, was noch in Paris passiert ist. Und da gab es tatsächlich einige historische Dinge. Zum einen auch in den Juniorenfeldern. Bei den Jungs ein deutsches Duell. Nils McDonald gewann gegen Max Schönhaus, spielt übrigens in Hessen Tennis. Also Glückwunsch dort zum Triumph. Bei den Juniorinnen ist es die 17-jährige Osttirolerin Lilly Tagger, die als erste Österreicherin überhaupt ein Nachwuchs-Grand-Slam-Turnier gewinnt. Und dann blickt man natürlich auch noch in die anderen Wettbewerbe. Im Herrendoppel zum Beispiel haben Marcel Granollet und Horacio Ceballos die erste große Major-Trophäe hochstemmen dürfen. Und natürlich bei den Damen müssen wir drüber sprechen. Es ist ihr zweiter Grand-Slam-Sieg, der erste bei den French Open. Coco Gauff siegt am Ende als zweite der Weltrangliste gegen die erste Arina Sabalenka. Die sagt selbst, ich habe das schlechteste Finale, das ich je gespielt habe, hinter mir.
Ja, eine Runde zuvor noch Iga Swiatek schlagen können. Aber ja, dann war es eine solide Performance von Gauff, die da ihren zweiten Titel holt. Also tolle Geschichte. Das Juniorenfinale hast du gerade schon angesprochen, weil da vielleicht ja noch die Besonderheit, dass ja da, ich glaube, Alexander Zverev der Letzte war, der in einem Finale war, in einem Junioren-Grand Slam, und das war 2013 oder 14, wenn ich mich nicht irre. Also Besonderheit und dann sogar zwei Deutsche im Finale. Echt eine tolle Geschichte. Und mal sehen, ob man diesen Namen entweder Max Schönhaus, der Zweiter wurde, oder Nils McDonald, der gewonnen hat, nochmal vielleicht auch im Herrentennis früher oder später hört.
Ja, genau so ist es. Dann haben wir noch zwei Wettbewerbe aus den Irani. Vavasori gewinnen das Mixed-Doppel, und ein Spiel, das ich mir angeschaut habe, war Paolini gegen Svitolina, wo Paolini lange richtig gut aussah. Ich glaube, das war Achtelfinale, weiß ich gar nicht. Und da ist mir auch gefallen, dass Paolini letztes Jahr ja zweimal am gleichen Ort Grand-Slam-Siegerin geworden ist. Und zwar bei den Damen im Einzel und im Doppel. Den Doppelsieg hat sie jetzt wiederholt mit ihrer italienischen Landespartnerin Irani, die im Damendoppel gewinnen. Also Paolini kommt als French Open-Siegerin im Doppel nach Bad Nauheim. Bad Homburg, Bad Nauheim ist Quatsch, Bad Homburg ist natürlich richtig. Bad Nauheim. Genau, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz kurz drauf, wie es weitergeht. Im TV auf jeden Fall gut, denn bis 2030 bleibt Eurosport TV-Partner der French Open, das kann man an der Stelle auch mal erzählen. Und dann haben wir ja mit Stuttgart, Halle, bei den Damen noch Berlin und natürlich Bad Homburg wichtige Rasenturniere, die jetzt in dieser Woche starten. Also die starten nicht alle diese Woche, aber die sind alle noch vor Wimbledon. Und dann geht es ja in 20 Tagen schon los mit den All England Championships.
So ist es. Auch nicht mehr lange. Und wir gehen jetzt kurz in eine Unterbrechung. Wir haben aber natürlich noch einiges für euch im Petto, wenn wir gleich zurück sind. Unter anderem einige Rekorde wieder in der Leichtathletik, die Eishockey, das große Finale, Playoff-Finale steht da ja gerade an, Darts, Snooker und der Basketball. Bevor wir dann nochmal kurz zum Fußball gehen. Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit allem, was noch übrig ist, außer Fußball, weil der kommt danach noch. Ich mache es ganz kurz. Dieses Wochenende wieder Formel 1 Kalender rausgeholt. Die Zeiten haben wir euch ja bereits verraten. Es geht in Montreal weiter beim Grand Prix von Kanada. Es war die letzten Tage ziemlich schlechtes Wetter da rund um die Insel im St. Lorenz-Strom. Ich hoffe, das klart ein wenig auf im Hinblick auf das Wochenende. Eins steht fest, Wecker stellen müsst ihr nicht, außer ihr arbeitet in der Nachtschicht, denn das Rennen findet deutsche Zeit abends statt. Ganz klassisch. In der Leichtathletik gibt es natürlich auch Dinge, von denen ich berichten möchte. Zum einen Malaika Mihambo, die im Weitsprung eine neue Saisonbestleistung hingelegt hat, 6,71 Meter. Sagt ihr jetzt, gut, die ist aber auch schon 7 Meter gesprungen, richtig. Deswegen hängen wir es auch noch nicht allzu hoch und wir schauen nochmal drauf, was in diesem Jahr noch auf uns wartet, kurz vor der WM in Tokio, die im Herbst hier ansteht. Im Hammerwurf können wir Merlin Hummel feiern, der jetzt der dritte in diesem Jahr ist auf der weltweiten Liste mit den weitesten geworfenen Distanzen, 81,23 Meter. Das ist eine richtig, richtig starke Weite für ihn. Da Gratulation auf jeden Fall jetzt schon mal, aber auch da hoffen wir natürlich, dass da dieses Jahr noch ein bisschen was kommt. Und Femke Bohl läuft eine für sie selber überragende 400 Meter Hürdenzeit in den Niederlanden. Die ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Durfte ich ja letztes Jahr im Olympiastadion sehen, wie sie die 4x400 Staffel im Alleingang da komplett auf links gedreht hat. Die internationale Konkurrenz jetzt über 400 Meter Hürden 52,51 hingelegt. Und die große Schlagzahl des Wochenendes kommt von Robert Faken. 1500 Meter Diamond League Meeting in Rom und was ist passiert? Er hat einen deutschen Rekord gebrochen. Soweit so vielleicht nicht allzu bedeutend, aber dieser deutsche Rekord ist, Achtung, fast 45 Jahre alt gewesen. 3 Minuten 30,80 waren es gewesen. Wessinghage, Thomas Wessinghage am 27. August 1980 in Koblenz war eine knappe Sekunde langsamer und jetzt hat es der 27 Jahre alte Leipziger geschafft, im Olympico den Rekord abzuluxen. Hab den Rekord die letzten Jahre im Hinterkopf gehabt, hat er danach auch im Sportschau-Interview gesagt. Das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Ausrufezeichen. Was können wir noch aus Rom berichten? Unter anderem Steinacker und Pudenz, die im Diskuswurf nicht auf dem Podest gelandet sind. Allman da knapp an den 70 Metern vorbeigeschrammt, hat aber den Meeting-Rekord dort verbessert. Simon Batz aus Mannheim ist im Weitsprung auf 7,84 Meter gekommen. Da ist es nochmal hinten raus richtig spannend gewesen zwischen Fulani und Tentoglu im Weitsprung. Tavon Pourmel, 100 Meter Sprint, müssen wir natürlich bei den Herren auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn 9,84 ist auch Weltjahresbestleistung aktuell. Da wird auch noch einiges kommen, bevor wir uns dann in Tokio auf die WM freuen. Das aus der Leichtathletik.
Ja, ganz genau. Und dann haben wir noch ein bisschen was aus der NHL, denn da steht ja gerade der Kampf um den Stanley Cup an. Und was soll ich sagen, nachdem ja Leon Dreiseitel in den ersten beiden Partien bei den Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers scoren konnte, gab es jetzt ein 1:6 für die Oilers und Leon Dreiseitel gegen die Florida Panthers. Damit führen jetzt die Panthers diese letzte Playoff-Serie mit 2:1 an. 4 Siege braucht man, um den Stanley Cup am Ende für sich zu entscheiden. Im Vorjahr hatte ja übrigens Edmonton den Panthers nach 7 umkämpften Spielen den Titel überlassen müssen. Jetzt sind wir gespannt, wie es sich in diesem Jahr verhält. Wie gesagt, 1:6 ist natürlich eine ordentliche Packung. Das gibt mir schon Kölner Haie-Vibes hier von der Deutlichkeit dieser Partie. Aber wie gesagt, die ersten beiden Spiele waren eine knappe Sache. Beide gingen in die Verlängerung. Die erste Partie entschieden nämlich die Oilers. Die ersten beiden Partien entschieden die Oilers. Das erste Spiel entschieden die Oilers für sich mit 4:3 nach Verlängerung. Und im zweiten Spiel gewannen die Panthers auswärts mit 5:4 in der Verlängerung. Also wir hoffen dann natürlich, dass es da auch noch etwas spannender bleibt.
Freitag und Sonntag, 2 Uhr nachts, live zu sehen bei Sky Sport, da wie es beim Stanley Cup weitergeht. So, und jetzt sprechen wir über Darts, denn Benny hat ja die inoffizielle Team-WM für uns vorbereitet und das nicht nur einfach so, sondern vor allem bei uns im Hessenland.
Ganz genau, in Frankfurt, in der Eishalle wird es nämlich ordentlich rund gehen, denn ja, der World Cup of Darts steht an, das Doppelturnier im PDC-Kalender und wir werden dieses Jahr aus deutscher Sicht ein anderes Doppel sehen. Nämlich wird Martin Schindler, nämlich mit Ricardo Pietrzko an den Start gehen. Wir sind sehr gespannt, wie die beiden sich ergänzen. Wir hatten ja jetzt jahrelang das Glück, Martin Schindler und Gabriel Clemens sehen zu können. Das verlief ja auch teilweise sehr, sehr erfolgreich. Einmal ging es ja sogar bis ins Halbfinale, mehrfach ins Viertelfinale. Und ja, jetzt gucken wir mal, was Pietrzko an der Seite von Schindler anrichten kann. Vielleicht auch sonst noch ganz spannend, mit von der Partie auch erneut Paul Lim mit dem Team Singapur, die sich qualifiziert haben. Paul Lim mittlerweile 71 Jahre alt, immer noch, spielt immer noch die Darts seines Lebens seit Jahren.
Noriaki Kasai des Darts.
Nur noch erfolgreicher, habe ich das Gefühl. Also, das ist wirklich.
Noriaki Kasai ist halt dann doch der Paul Lim des Skisprings und nicht andersrum.
So ist es. So rum, genau. Vielleicht sollten wir das öfter so sagen. Aber ja, auf jeden Fall können wir uns da wieder auf. Von Donnerstag, am Donnerstag geht es schon los, bis Sonntag auf ja, einige Hammerspiele freuen. Das wird wieder richtig spaßig. Schaltet da auf jeden Fall ein. Das lohnt sich immer. Und genau, ansonsten stand nämlich auch noch die Women's Series an, sonst war es eine ruhige Dartswoche und was soll ich sagen, 4 Turniere auf der Women's Series, ich glaube es war sogar in den Niederlanden, wo sie stattfanden und 4 Siege gehen an Beau Greaves, das ist wieder eine unfassbare Geschichte, ja, zweimal am ersten Tag einmal gegen Fallon Sherrock 5-2 gewonnen im Finale, dann gegen Lorraine Winstanley mit 5-4, Lisa Ashton 5-1 geschlagen und Rhiann O'Sullivan 5-2 geschlagen, um hier 4 Titel an diesem Wochenende zu holen. Mehr Konstanz geht nicht, die Spitze ist hier nicht zu nehmen, die Frau gewinnt einfach alles, was ihr in die Quere kommt. Es ist brutal aus deutscher Sicht, gab es kein großes Highlight, es gab ein paar Deutsche, die an den Start gingen, die beste Deutsche, jetzt hier auf der Women's Series, Steffi Lück, die leider mehrfach direkt nach ihrem ersten Sieg dann auf Namen wie Fallon Sherrock getroffen ist. Natürlich sehr unlucky. Aber naja, so viel vielleicht erstmal zur Women's Series und zum Darts.
Aber wo wir auch lange kein Update von dir bekommen haben, Benny, und deswegen darfst du gerne gleich weitermachen, nachdem wir das Quotable Theater seit ein paar Wochen schon hinter uns gelassen haben. Was ist denn eigentlich im Darts so los? Und da hast du hier eine schöne Notiz, die ich gerne nochmal mit der Öffentlichkeit teilen wollen würde. Schweizer Osenbacher und Österreicher Nüssle, einzige Deutsche auf der Tour. Viel Spaß bei der Aufklärung.
Die einzigen deutschsprachigen natürlich. Meine Güte. Das habe ich ja nur für mich aufgeschrieben. Ja, ein Deutscher ist tatsächlich sehr, sehr knapp an der Q-School gescheitert. Denn wie gesagt, Alexander Osenbacher, der Schweizer, hat sich seine Tourcard direkt wiederholen können, nachdem er sie verloren hat. Auch das ist schon mal passiert. Also er ist irgendwie offenbar aktuell noch zu gut für die Q-Tour, aber noch nicht gut genug für die Top 64 der Welt. Aber vielleicht schafft er es ja jetzt in diesen 2 Jahren sich durchzusetzen. Nüssle, der sich ja schon über die Q-Tour qualifiziert hat und jetzt hat sich fast der deutsche Umut Dickme über die Q-School für den Profi-Status qualifiziert. In der Finalrunde verliert er im letzten Frame leider ganz, ganz hauchdünn. Und auch im zweiten Event gewinnt er in der Runde zuvor, verliert er eine Runde zuvor hauchdünn. Also da war was drin. Er ist aber Nummer 1 der Rangliste der Q-School, der Spieler, die sich nicht qualifiziert haben. Und wird damit wahrscheinlich sehr, sehr häufig nachrücken dürfen in diesem Jahr. Weil ein Spieler findet sich ja eigentlich fast immer, der Turniere absagt. Dementsprechend ja, kann das sehr, sehr gut sein, dass wir Umut Dickme trotzdem relativ oft auf der Snooker-Tour sehen werden. Und ja, es ist ja jetzt schon ein Vorteil, dass wir statt einem deutschsprachigen Spieler mit Alex Osenbacher jetzt sogar 2 mit Florian Nüssle und im besten Fall sogar dann mal 3 mit Umut Dickme auch noch dabei haben. Also vielleicht passiert da ja jetzt mal was.
Ja, wir werden es auf jeden Fall hier bei On The Pitch, der Sportpodcast, hören. Dann kommen wir zum Basketball, kurz bevor wir dann zum Fußball gehen. Und da haben wir natürlich auch noch spannende Finalserien. Wir blicken zuerst auf die NBA, wo die Oklahoma City Thunder, mein Gott, das bringt mich jedes Mal wieder um,
Thunder
gegen die Indiana Pacers in Spiel 3 gehen. Es steht 1-1 in der Serie und Isaiah Hartenstein hat immer noch beste Chancen, dann doch ja die NBA-Krone in den Himmel zu recken, auch mit mehr Muskelkraft als Carlos Alcaraz. Er steht nämlich, ja wie gesagt, 1-1 gegen Indiana. Donnerstag 2.30 Uhr steht Spiel 3 an und da wird einmal das Heimrecht getauscht. Aber das muss ja erstmal kein großes Problem sein. Es ist auf jeden Fall möglich, da der deutsche NBA-Triumph in dieser Spielzeit. Und wenn wir schon bei Deutschland sind, können wir auch noch aufs deutsche Geschäft blicken, denn die Halbfinals in den BBL-Playoffs laufen natürlich auch noch. München liegt hier 2-1 gegen Heidelberg vorne. Da ist heute um 20 Uhr am Dienstag das 4. Spiel und bei Ulm gegen Würzburg steht es auch 2-1. Hier geht es bereits um 18.30 Uhr am Dienstag heute weiter mit Spiel Nummer 4. Aber noch was aus dem Basketball. Benni, ansonsten?
Ich glaube, das wär's.
Genau. Machen wir hier einen kurzen Cut und machen dann weiter im Fußball mit unter anderem der Frauennationalmannschaft, der U21, der Nations League und der WM-Qualifikation und mal den Blick darauf, wer ist überhaupt jetzt schon bei der Fußball-WM in Nordamerika und Mexiko mit dabei. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. An der Stelle natürlich noch einmal der Hinweis an unsere Saisonrückschau. Wer es noch nicht gehört hat, die Fußballsaison Bundesliga Nummer 1 bei den Männern 24-25 mit David Müller und uns beiden. Da hört gerne mal rein in der Podcast-Folge. Es wird sicherlich spannend werden und mitunter auch lustig. So ein paar Rückmeldungen habe ich dann doch schon bekommen, Benni.
Ja, das ist ja schön. Also ich fand es auch lustig, hat auch wieder Spaß gemacht. Und am Ende ist es auch wirklich immer wieder eine lange Folge, wo man sich ein bisschen konzentrieren muss hinten raus, aber es macht Spaß.
Genau, so soll es sein. Und Spaß macht uns auch die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Überleitung aus der Hölle. Nach dem 6:0-Sieg über Österreich, nach dem 4:0-Sieg gegen die Niederlande sieht es ganz gut aus mit der EM-Vorbereitung, auch wenn es natürlich so ein paar kritische Zwischentöne gegeben hat. Inzwischen ist klar, Leda Oberdorf wird bei der EM in der Schweiz nicht dabei sein. Das hatten wir, glaube ich, an der Stelle noch nicht vermeldet. Und was inzwischen auch klar ist, Sarah Dorsun beendet nach 9 Jahren ihre Karriere in der Frauen-Nationalmannschaft. Unter anderem hat es ja dann sie selbst so formuliert, es war klar, dass dieser Tag irgendwann kommen wird, dass es vor dem Turnier im Sommer passiert war. Um ehrlich zu sein, nicht der Plan. Nachdem man mir mitgeteilt hat, dass ich für das Turnier nur auf Abruf stehe, habe ich mich dazu entschieden, meine Karriere nach fast 10 Jahren in der Nationalmannschaft zu beenden. Das war keine kopflose oder trotzige Entscheidung, sondern vielmehr ein Gefühl, dass jetzt für mich der richtige Zeitpunkt ist. Kann man also sagen, dass Christian Wück schuld ist?
Tja, es scheint jedenfalls damit zusammenzuhängen, wenn man das so hört. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ja, ich meine, wenn man jetzt die letzten Auftritte gesehen hat, müssen wir uns persönlich, glaube ich, keine Gedanken machen um ein gutes Turnier. Die Österreicherinnen wurden 6:0 abgefertigt in der Vorwoche. Und ja, irgendwie scheint die Truppe eine gute Truppe zu sein, die auch Bock hat auf ein geiles Turnier. Und ich habe auch irgendwie Bock auf so ein kleines Sommerfest, auch wenn es ein kleineres Sommerfest ist. Aber ich glaube, es wird ein gutes Turnier.
Ja, darauf freue ich mich auch. Und übrigens auch auf die U21-Europameisterschaft. Da habe ich ja schon genug gehypt mit der Pressekonferenz, die ja schon ein Event für sich war. Und auch da geht es am Donnerstag los. 21 Uhr das Eröffnungsspiel aus deutscher Sicht in der Slowakei gegen Slowenien. Bitte auseinanderhalten. Da sind dann also Woltemade und Co. auch im Einsatz. Brian Gruder hat auch dem Kicker ein langes Interview gegeben, nochmal vor dem Turnier, da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Also da wird es auch spannend, das beschäftigt uns neben der Frauen-EM natürlich auch. Und dann blicken wir auf das, was uns in der letzten Woche so beschäftigt hat. Das war das Nations League Final Four in Deutschland tatsächlich. So, das habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen. Im Halbfinale gab es eine deutsche Niederlage gegen Portugal und Cristiano Ronaldo. Das mutmaßlich letzte Mal, dass er in München aufläuft, dachten alle, aber Portugal gewinnt. Unter anderem, weil Cristiano Ronaldo das entscheidende Tor zum 2:1 macht im Parallelspiel oder im zweiten Halbfinale. Einen Tag später in Stuttgart, turbulent, Spanien ungefährdet, aber trotzdem ordentlich unter Druck gekommen. 5:4, nein, nicht nach Elfmeterschießen, sondern nach 90 Minuten gegen Frankreich. Spiel um Platz 3 hat Deutschland dann auch vergeigt gegen Frankreich, am Ende eine 0:2 Niederlage und Portugal gewinnt das Ganze im Elfmeterschießen 5:3 gegen Spanien. Aber irgendwie ist dann ein Thema, das den ganzen Turnierabschluss überschattet das, was auf den Münchner Tribünen passiert ist. Zumindest geht's mir so.
Ja, ganz genau, denn wenn man da auf die Tribünen geschaut hat, kam es da ja wieder zu einem tragischen Zwischenfall. Nach einem Sturz von der Tribüne, ja, ist am Ende tatsächlich ein Fan ja leider am Ende verstorben. Grauenvolle Szenen. Wurde dann irgendwie von 40 Ordnern abgeschirmt und notversorgt, aber die Gewissheit war dann, dass er verstorben ist, der Mann aus Garmisch-Partenkirchen. Wahnsinnsgeschichte, die natürlich irgendwie komplett das Finale dann überschattet hatte. Und war es fast egal, wie jetzt im Elfmeterschießen dieses Spiel ausgeht, auch wenn es am Ende ja für Cristiano Ronaldo sehr, sehr gut lief.
Und diese Vorfälle mit Leuten, die aus dem oberen Rang nach unten fallen, das häuft sich zumindest nach meiner Ansicht nach in den letzten Wochen enorm. Ich habe mir gestern nochmal meine Bilder aus der Allianz Arena angeguckt, die ich da so gemacht habe, als ich da war. Also es ist ein relativ breiter Betonrand als Abgrenzung, aber jetzt nicht wie in anderen Stadien nochmal ein separater Zaun oben drauf gesetzt, außer da eben, wo eine Treppe ist. Da ist nochmal so ein extra Bügel oben drauf. Aber auch in Frankfurt, immer wenn ich da bin, wundere ich mich schon, wie wenig Absicherung da eigentlich schon ist. Klar, bei den Treppen ein bisschen höher, aber irgendwie geht das zu leicht. Klar, du willst da keine Sichteinschränkungen vornehmen oder jetzt so einen riesigen Zaun oben dran klatscht, aber wir haben es in Frankfurt jetzt gesehen, gegen St. Pauli war es, glaube ich, da Gott sei Dank nicht mit Todesfolge, jetzt in München dieser Vorfall. Und ich meine, auch in nicht zentraleuropäischen Dingen, Ländern bekommt man ja auch immer wieder Schlagzeilen davon zu lesen. Ja, also das ist irgendwie eine Stellschraube, an der man meiner Meinung nach ein bisschen drehen muss, weil das häuft sich gefühlt zumindest gerade schon.
Ja, absolut. Also das ist auch mein Eindruck. Ich weiß auch jetzt nicht, was man dagegen richtig tun könnte. Aber ja, ich schätze mal, da wird am Sicherheitskonzept nach diesem Vorfall erst recht gearbeitet, mindestens in der Allianz Arena. Und genau, so viel vielleicht dazu.
Genau, Benny, dann würde ich sagen, pack mal doch die Gretchenfrage aus. Und da bist du natürlich Experte für als Länderspiel-Liebling außerhalb von Großereignissen. Nun sag schon, Scherb, wie hältst du es mit dem DFB-Team?
Puh, schwierig, ne? Also was man schon merkt, ist, dass Teams wie Spanien, Portugal würde ich trotz des Sieges bei der Nations League so ein bisschen seit jetzt behalten, aber Teams wie Spanien, Frankreich oder auch andere Teams, die sind in der Breite schon noch etwas besser aufgestellt. Ich glaube, unsere erste Reihe ist verdammt gut, aber bei uns merkt man sehr schnell, dass es dann dahinter dann auch mal dünn werden kann, auf verschiedenen Positionen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Das hat jetzt auch diese beiden Spiele wieder gezeigt. Also gerade diese Partie gegen Portugal, die lässt einen auch so ein bisschen fragwürdig zurück, oder? Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich hätte das so tatsächlich in der Art und Weise nicht erwartet. Auch dann, dass Ronaldo das entscheidende Tor macht, der das ganze Spiel nicht aufgetaucht ist. Aber das ist eben irgendwie auch dann, ja, ein Ronaldo. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt mehr Fragen im Kopf als vorher und bin eigentlich im Vorhinein auch relativ positiv jetzt in das nächste Jahr vielleicht auch gegangen, wenn wir da schon auf das ganz große Turnier schauen, ne? Aber abwarten. Ja, also auch. Ich natürlich noch nicht zu groß halten, das Ganze.
Ja, ne, man muss ja erstmal qualifizieren für die WM.
So ist es das ja ist nämlich auch noch richtig. Andere Teams haben das aber schon geschafft.
Ja, das ist korrekt. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, also ich finde, dass am Ende auch viele ungenutzte Chancen sind. Gerade auch im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich in Stuttgart hat man das gesehen. Also da geht auch vieles gegen den Pfosten oder auch irgendwie zu ungenau auf den Torwart. Adeyemi, Woltemade, wer war es noch? Andere, die da auch unter anderem am Aluminium gescheitert sind, es fehlt irgendwie so der letzte Punch. Und insgesamt hat man natürlich auch durchaus einige Spielanteile. Und da ist natürlich das Gereden mal groß. Ja, wir können viel daraus lernen. Und Julian Nagelsmann muss er jetzt dann auch mit neuem Co-Trainer, das war ja das letzte Turnier, wo Sandro Wagner als Co-Trainer an der Seitenlinie stand, der geht ja jetzt nach Augsburg als Cheftrainer, sicherlich nochmal nachsteuern für die nächsten Länderspiele, die dann sind im September gegen Slowakei und Nordirland in der WM-Qualifikation, danach Luxemburg, Nordirland, Luxemburg, Slowakei, die Gegner für dieses Jahr also recht beschaulich, da kann man sich dann mal wieder in Form spielen, mal gucken, wer dann dabei ist im Vergleich zu dem Kader, der jetzt bei der Nations League mit am Start war. Und dann würde ich sagen, ganz kurzer Blick vielleicht auf die WM-Quali, Nationaltrainerwechsel in Italien, es sieht mir nach Ranieri aus, da sind wir natürlich gespannt, wie das weitergeht und dann Hinweis an Benny heute Abend, also ich gucke mir den Schlager an zwischen Serbien und Andorra, ich weiß nicht, was du so machst um 20.45 Uhr, Andorra nur 0-1 gegen Thomas Tuchels unterlegende Engländer in Barcelona verloren, enorm große Leistung, fast so hoch gehangen wie der sensationelle Pflichtspielerfolg von Andorra 2017, 1-0 gegen Ungarn, mal gucken, was da unser Paubot vom Hanauer SC aus der Hessenliga gegen Dusan Vlahovic und Co. ableisten kann, nachdem es gegen Harry Kane nur eine 0-1 Niederlage gegeben hat. Also das lasse ich mir heute Abend nicht entgehen im kleinen Old Trafford von Leskovac in Serbien. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, Hessenliga Fußball international. Sensationell. Tatsächlich ein Innenverteidiger ist er, glaube ich, ja sogar. Aus Hanau, der da
Mittelfeld.
Jetzt Mittelfeld,
zentrales Mittelfeld,
der da bei Andorra in der Nationalmannschaft spielt und da auch tatsächlich spielt, also ja, tolle Geschichte, vielleicht gucke ich da ja heute Abend auch mal rein, im kleinen Old Trafford.
Das wird wirklich so genannt. Sieht ein bisschen so aus wie das Nationalstadion in Warschau. Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt die ganze Zeit in diesem Dinger spielen, da habe ich mir letzten Herbst schon 0-0 gegen Dänemark angeguckt, aber
herrlich.
Ja, warum nicht?
0-0 gegen Dänemark. Du schaust ja wirklich das hauchzarte Filet der Partien an, wirklich. Das ist
ja, du kannst ja auch Rumänien gegen Zypern angucken, falls es dir besser gefällt. Oder das Highlight-Spiel in Serravalle, San Marino gegen Österreich. All das, aber da ist immer ein Schalker in der Seitenlinie. Ne?
Das ist richtig. Aber naja, ja, ich guck mal, wo ich heute Abend lande. Aber wenn wir schon bei kleinen Teams sind oder bei kleinen Nationen, die vielleicht auch manchmal unterschätzt werden, können wir mal ganz kurz schauen, was in dieser Woche so in der WM-Qualifikation passiert ist, oder?
Ja, ich kann mal ganz kurz sagen, wer schon alles dabei ist bei der WM, wenn das okay ist, Benni. Also klar, USA, Mexiko, Kanada, ist klar, die sind Gastgeber, die sind dabei. Übrigens anders bei der EM in 2030, glaube ich, weil es werden nicht alle 6 Nationalteams von Großbritannien und Irland und Nordirland und Wales und Schottland und so und England alle dabei sein. Da ist inzwischen die Regelung klar, da wird es Glückliche geben, die sich über die Qualifikation durchsetzen müssen. So, willkommen zur WM nächstes Jahr. Mit dabei ist unter anderem Japan. Das steht schon seit März fest. Die haben sich dort die Qualifikation da gesichert. Ebenso ist dabei Ozeanien, Neuseeland logischerweise. Das ist ja auch keine große Überraschung, aber trotzdem erst die 3. Endrundenteilnahme nach 1982 und 2010. Wo sie ja auch ordentlich abgeliefert haben, da in Südkorea. Südafrika. Südkorea war 8 Jahre vorher. Da waren sie nicht dabei. Zum 4. Mal in Folge ist auch der Iran dabei. Der Weltmeister ist am Start. Argentinien hat sich qualifiziert. Südkorea, Jordanien aus der gleichen Gruppe wie Südkorea ist auch dabei. Und erstmals bei der WM Usbekistan. Sicherlich auch mit der Aufstockung auf 48 Mannschaften Nutznießer gewesen, aber trotzdem nur eine Niederlage aus 15 Spielen in der WM-Quali. Das klingt doch fast nach zu Recht.
Ja, übrigens für Jordanien auch das erste Mal für die WM qualifiziert.
Stimmt, ja.
Und ja, ich habe mir danach mal tatsächlich den Kader von Usbekistan angeguckt. So ein paar Spieler aus den absoluten Top-Ligen haben sie ja auch da mit dem Innenverteidiger Kusanov, der 21-Jährige von Manchester City. Marktwert 35 Millionen, aber mit diesem Marktwert von 35 Millionen macht er ungefähr vom Marktwert so viel aus wie der restliche Kader. Also das, um mal so ein bisschen zu zeigen, wo das so hingeht. Bei Jordanien ist sogar der ganze Kader nur 15 Millionen wert. Also das werden zwei absolute Außenseiter, aber irgendwie sind ja diese Außenseiter-Teams auch genau die, die wir da haben wollen, die so ein Turnier auch so ein bisschen Würze reinbringen, das macht Spaß. Ich glaube, da freuen wir uns auch drauf. Es wird nicht der grandioseste Fußball vielleicht, aber es werden wahrscheinlich die tollsten Geschichten.
Ja, und in Südamerika, ich werf mal gerade einen Blick auf die Tabelle, die spielen ja alle in einer Gruppe, 10 Stück, 6 kommen weiter, der 7. mit Fragezeichen. Gut, Chile haben wir auch schon mal große Events gesehen, die sind aktuell Tabellenletzter, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasilien auf 4, Kolumbien, Venezuela vielleicht, also da tut sich auch noch was in Südamerika, da sind ja bis auf Argentinien noch keine Mannschaften durch, die haben aber auch 10 Punkte Vorsprung und dann blicken wir aber auch erstmal drauf, was jetzt am heutigen Tag, am 4. Spieltag in der WM-Quali für Europa noch passiert, unter anderem gestern turbulentes 4:3 zwischen Belgien und Wales, in Kroatien hat Tschechien 5:1 geschlagen, also es kann mitunter wirklich spektakulär werden, auch wenn deine Spiele dann eher sowas sind wie der 2:1-Sieg von den Färöerinseln über Gibraltar. So, ich glaube, wir verrennen uns langsam. Von daher haben wir noch internationale Themen. Du kannst vielleicht gerne 2-3 Worte sagen zur aktuellen Lage auf Schalke. Da hat sich auch einiges getan und wir haben über Miron Muslic zumindest in der Kombination hier noch gar nicht gesprochen. Benni versteht sicherlich auch immer noch nicht. Und dann zweites Thema, Trainersuche in Leipzig. Stand jetzt Ole Werner, müssen wir aber nicht zu weit uns aus dem Fenster lehnen. Darfst du aber gerne zu beidem noch was sagen hinten raus.
Ja, Ole Werner finde ich erstmal eine spannende Geschichte. Bin gespannt, aber irgendwie steht es auch wieder für so ein bisschen, irgendwie sagt mir diese Personalie.
Mangelnde Kreativität.
Ole Werner, genau. Erstens mangelnde Kreativität und zweitens auch ein Stück weit Ambitionslosigkeit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ole Werner jetzt der Trainer ist, der den Kahn Leipzig wieder dorthin führt, wo er sich
die
sieht.
Plötzlich Meister werden.
Genau. Und bei Muslic bin ich tatsächlich etwas optimistischer mittlerweile bei Schalke. Ich sag zumindest, okay, gib dem Mann eine Chance. Steht für offensives Pressing, hat Plymouth als 23. Platz in der Winterpause übernommen. Ich glaube, wenn man nur seine Spiele nimmt, wäre Plymouth 9. geworden. Da war einfach schon in der Hinrunde Hopfen und Malz verspielt. Zuvor Zerzle Brügge tatsächlich in den europäischen Wettbewerb geführt. Mal sehen, junger Trainer, der, glaube ich, sehr, sehr viel Motivation reinbringt. Wir sind gespannt, was es wird. Ich kann ich anderes. Also als Schalker ist man sowieso grundsätzlich Optimist, weil alles andere, ja, bringt ja auch nichts mehr.
Ja, sehr schön. Inzwischen bin ich nicht mehr ganz pessimistisch, auch überragend. Was auch noch heute Morgen bekannt gegeben worden ist am Dienstag, ist der Kalender für die Formel-1-Saison 2026. Hinten raus können wir das mal kurz loswerden. Er steht das erste Mal in Madrid drin. Carlos Sainz hat schon Testrunden gedreht in den vergangenen Tagen. Deutschland ja nicht dabei, aber dafür auch nicht Imola. Das ist natürlich ein bisschen tragisch, haben wir aber auch schon hier an dieser Stelle drüber gesprochen. So, das soll es gewesen sein von Folge 281 bei On The Pitch, der Wochenrückblick. Und nächste Woche gibt es wieder eine interessante Kombination. Mal gucken, mit wem Benny dann aufnimmt. Ich bin leider nicht da. Uns gibt es dann im Doppelpack wieder in 2 Wochen. Zumindest ist das jetzt die aktuelle Planung. Und dann sind wir unter einer Stunde durch. Danke, Benny.
Danke, David. Hat großen Spaß gemacht. Einmal wieder in der altbekannten, im altbekannten Doppel. Und genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
So ist es. Macht's gut und habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.